HR Info. Politik.
Menschen in Seenot müssen gerettet werden. Das würde wahrscheinlich jeder unterschreiben und das sagt auch das internationale Recht. Doch geht es um Flüchtlinge im Mittelmeer, dann geht es schnell um diese Frage. Sind Seenotretter im Mittelmeer für mehr Flüchtlinge verantwortlich? Hier gehen die Meinungen weit auseinander. Studien sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Fluchtrouten mit Rettern und ohne Retter. Politiker von vor allem rechter Parteien sehen das anders. Darum geht es in dieser Sendung. Ich bin Anne Bayer. Auf den ersten Blick scheint es einfach. Menschen, die drohen zu ertrinken, kommt man zu Hilfe und sie müssen gerettet werden. Doch sind diese Menschen Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, dann werden derzeit immer wieder Stimmen laut, die sagen, wir dürfen keine Hilfe anbieten, denn dadurch kommen immer mehr Flüchtlinge nach Europa und nach Deutschland. Sie sehen einen Zusammenhang zwischen steigenden Flüchtlingszahlen und den Schiffen, die sie retten. Manche gehen auch so weit und sagen, die Schiffe wären verantwortlich für die Toten im Mittelmeer. Dazu gehören zum Beispiel Politiker wie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz oder der italienische Innenminister Matteo Salvini. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisiert inzwischen, die Schiffe würden den Schleusern helfen und 38% der Deutschen teilen diese Meinung. Doch was sagen Menschen zu diesen Vorwürfen, die sich entschieden haben, bei der Seenotrettung zu helfen? Das wollte ich von Manu Radisolu wissen. 30 Jahre alt, er arbeitet als Fluglotse im hessischen Langen und er rettet seit einiger Zeit aus der Luft Flüchtlinge aus dem Mittelmeer. Herr Radisolu, Sie sind ehrenamtlicher Pilot bei der Schweizer Hilfsorganisation Humanitäre Piloten und fliegen immer wieder mit Ihrer Moonbird, also Ihrem kleinen Überwachungsflugzeug, über das Mittelmeer, um Menschen zu retten. Was genau machen Sie da?
Also wir fliegen von Malta aus oder wir sind geflogen von Malta aus Richtung libysche Küste. Wir haben angefangen 12 Meilen vor der libyschen Küste, sodass wir in über internationalen Gewässern, später jetzt dann 25 Meilen draußen, um da wirklich klar zu bleiben, um da keine Konflikte auszulösen. Auf der Suche eben nach Flüchtlingsbooten, wo wir die Möglichkeit haben, aus den Flugzeugen viel, viel größeres Seegebiet abzudecken, als aus den Schiffen das möglich ist und in einer viel kleineren Zeit eben. Und so, dass es einige Male eben passiert ist, dass wir Boote entdecken konnten, die fernab von jedem Schiff waren.
Aber wie schwierig ist es denn, so ein Boot überhaupt zu entdecken? Die sind ja oft recht klein.
Ja, also es ist im Prinzip die Nadel im Heuhaufen. Das Mittelmeer ist riesig. Diese Boote sind verglichen dazu winzig. Wir fliegen auf zwischen 500 und 1000 Meter hoch. Und da aus der Entfernung, wenn man stundenlang auf ein blaues Meer guckt, eben dann auch so konzentriert zu bleiben, dass man da einen kleinen Punkt irgendwie entdeckt und dann auf die Entfernung zu beurteilen, ist das ein Flüchtlingsboot, ist das ein Fischkutter, ist schon sehr, sehr schwierig. Ich meine, wir holen dann Ferngläser raus, fliegen da ein bisschen näher ran und dann irgendwann kann man es natürlich beurteilen. Ja.
Das heißt, Sie sind auch nicht alleine?
Genau, wir sind immer mindestens zu zweit, ein Pilot und ein Operator, sogenannter von Sea-Watch, der den ganzen Seefunk macht, der die Kommunikation macht über Satelliten, E-Mail mit dem Seenotrettungszentrum in Rom und so weiter. Also mindestens das. Oft sind wir noch irgendwie entweder Leute, die in Ausbildung sind zu Piloten oder Operator oder Journalisten, haben wir auch öfter dabei.
Und was machen Sie dann, wenn Sie so ein Boot entdeckt haben? Wie geht dann die Rettung weiter?
Also wir fangen an, das erstmal quasi ein bisschen näher anzufliegen, um zu gucken, wie die Situation auf dem Boot ist. Machen ein Foto von oben, wo wir dann reinzoomen können, schauen können, wie viele Leute sind da drauf, eventuell wie ist der Zustand der Leute, wie ist der Zustand des Bootes, was wir schon haben. Dass die Schläuche gerissen waren, da weiß man, es geht dann auch relativ schnell, dass dieses Boot untergehen wird. Haben die einen Motor? Ist noch Sprit drin? Läuft dieser Motor und so weiter? Das beurteilen wir dann erstmal alles und geben diese ganzen Informationen gesammelt an das Seenotrettungszentrum in Rom weiter, die dann die weiteren Schritte einleiten. Also die beauftragen dann eventuell irgendein Schiff, was sie auf ihrem Radar sehen, mit der Rettung dieser Boote. Und dann ist quasi unser Job erstmal erfüllt, wenn nicht eine besondere Situation ist, dass zum Beispiel ganz viele Flüchtlingsboote auf einem Fleck sind, wo dann die Rettungsschiffe mit einer Rettung beschäftigt sind, dann bleiben wir quasi in der Nähe, um zu sagen, pass auf, da ist noch eins und da ist noch eins, weil wir eben einen sehr, sehr guten Überblick aus der Luft haben.
Aber das klingt ja schon ein bisschen danach, als wenn es oft so ein Wettlauf gegen die Zeit wäre.
Ja, das passiert durchaus. Also man, auch wenn dieses Schlauchboot in gutem Zustand ist, weiß man eben nicht, wie lange das noch so ist. Diese Schläuche reißen sehr, sehr leicht, weil dieses Boot völlig überfüllt ist. Noch dazu haben die Leute natürlich keine Verpflegung dort auf dem Boot. Wenn die in der prallen Mittelmeersonne irgendwie mehrere Stunden oder teilweise sogar Tage sind, gerade mit Wasserversorgung ist natürlich ein Riesenthema, da weiß man nicht, wie lange das gut geht. Deswegen versuchen wir eben mit diesem Flugzeug diese Rettung deutlich zu beschleunigen.
Warum machen Sie das alles?
Weil ich nicht mehr zuschauen kann, wie Leute vor unseren Toren in Europa ertrinken müssen. Und das jetzt auch noch politisch gewollt. Das ist für mich einfach, hat mit Humanität nichts mehr zu tun. Das ist einfach unfassbar, was da gerade passiert oder was die ganze Zeit passiert.
Jetzt kommen wir mal auf die Vorwürfe zu sprechen, die Sie ja sicher auch zu hören bekommen, dass Sie so eine Art Taxiservice wären über das Mittelmeer, dass Sie auch damit Schlepperbanden unterstützen. Was sagen Sie dazu?
Ja, also dieser Vorwurf macht es im Prinzip nur wütend, weil wir oder die ganze private Seenotflotte ist erst dadurch entstanden, dass diese Boote gefahren sind und die Leute gestorben sind. Das heißt, bevor es überhaupt private Seenotrettung gab, gab schon Boote und gab es Tote. Das heißt, der ganze Anfang davon ist schon entkräftetes eigentlich. Und jetzt die aktuelle Situation, dass überhaupt kein privates Rettungsschiff mehr draußen ist und die Boote trotzdem kommen und die Leute trotzdem sterben. Im Juni und Juli sind allein über 1000 Leute gestorben. Zeigt ja eindeutig, dass wir kein sogenannter Pull-Faktor sind. Dass es den Schleppern im Prinzip egal ist, ob wir da sind oder nicht. Die schicken die Leute raus. Der einzige Unterschied ist eben, dass wesentlich mehr Leute sterben.
Dürfen Sie denn momentan starten mit Ihrer Maschine oder nicht?
Nee, also Malta hat uns, oder die Luftfahrtbehörde in Malta hat uns untersagt, von Malta aus Richtung Libyen zu fliegen. Alles andere dürfen wir machen. Wir haben unser Flugzeug auch aktuell in die Schweiz zurückgeholt, wo es stationiert ist. Genau, das haben sie uns verboten, ohne Angabe von Gründen. Also wir haben mehrfach nachgefragt, was denn der Grund sei für dieses Flugverbot, haben nie eine Antwort bekommen und sind jetzt im Moment mit Anwälten dran zu erfragen, was denn der Grund dafür sei, kriegen aber bisher auch immer noch keine Antwort.
Sie machen das ja freiwillig, aber trotzdem kostet so ein Einsatz ja auch was, Sprit oder wie Sie sagen Anwälte. Wer bezahlt das?
Also es ist komplett auf Spendenbasis basiert. Wir arbeiten eng mit Sea-Watch zusammen. Also die Finanzierung ist teils Sea-Watch, teils HPI selber. Und einen großen Teil hat die evangelische Kirche in Deutschland übernommen. Die haben über 100.000 Euro gespendet für explizit dieses Projekt. Und der Rest kommt eben größtenteils von privaten Spendern, Spendenaufrufen.
Diese Woche geht der Prozess ja gegen den Kapitän des zivilen Rettungsschiffs Lifeline weiter. Ihm wird konkret vorgeworfen, das Schiff ohne ordnungsgemäße Registrierung in maltesische Gewässer gesteuert zu haben. Das habe ich so nachgelesen. Könnte Ihnen denn so ein Prozess auch drohen?
Glauben wir nicht, weil bei uns alles ordnungsgemäß registriert ist, was wir auch von den Schiffen glauben, also dass das nur Vorwände sind. Aber genau das ist wahrscheinlich der Grund, warum die maltesische Luftfahrtbehörde uns keinen Grund für dieses Flugverbot nennen kann, weil es einfach keine legale Basis gibt, uns nicht fliegen zu lassen. Wir sind im Prinzip ein rein privates Flugzeug, was man könnte auch sagen Sightseeing-Flüge macht, und dass sie uns das verbieten mit einem expliziten Zielgebiet, wo wir nicht hinfliegen dürfen, und dem Hinweis, den wir von denen bekommen haben, dass diese Entscheidung über den Schreibtisch des Premierministers in Malta gelaufen ist, zeigt schon, dass es vermutlich da eher eine politische Sache dahinter steckt.
Könnte das Gleiche dann sozusagen auch von Spanien oder Italien den Regierungen an Sie weitergeleitet werden?
Könnte sein, wissen wir natürlich nicht. Wir arbeiten gerade ein bisschen dran, ob es Alternativen gibt, von Malta wegzugehen, vielleicht von Lampedusa. Wobei wir befürchten, gerade vor dem Hintergrund der neuen italienischen Regierung, dass das relativ schnell gehen wird, dass sie uns das auch verbieten.
Jetzt sind Sie ja eine private Hilfsorganisation und es gibt natürlich auch die staatliche organisierte Hilfe für Flüchtlinge im Mittelmeer. Was halten Sie davon?
Im Prinzip müsste das alles komplett staatlich laufen. Wir privaten Akteure sagen eigentlich immer, wir wollen gar nicht operieren. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht gebraucht würden. Natürlich am liebsten, wenn die Leute gar nicht so eine gefährliche Reise machen müssten. Aber wenn sie es schon tun, dann muss eine staatliche Hilfe organisiert werden. Genauso wie hier ein Netz an Notärzten oder der Feuerwehr aufgebaut wird, dass eine komplette Abdeckung möglich ist. Und so müsste es im Mittelmeer auch sein. Da wären wir sehr, sehr froh drüber, weil die Staaten natürlich auch ganz andere finanzielle Mittel haben. Und man muss auch sagen, dass ein Großteil der Rettung von staatlichen Akteuren stattfindet, aber nichtsdestotrotz eben nicht genug. Und das ist auch eine unserer Forderungen, dass das eben ausgebaut werden müsste.
Wie geht's jetzt weiter bei Ihnen?
Ja, dadurch, dass wir eigentlich gar nichts wissen und nicht wissen, wie lange sich die Sache mit den Anwälten und der ganzen rechtlichen Sache hinzieht, können wir gar nichts sagen. Wenn wir eine gute Alternative finden, wie wir operieren können, dann versuchen wir möglichst schnell wieder zu fliegen. Zwar kann dieses Flugzeug alleine keine Menschenleben retten, leider. Wir haben aber natürlich ein großes Interesse, auch für Aufklärung zu sorgen, was da eigentlich passiert, weil im Moment sind keine Augen über dem Mittelmeer. Und auch zum Beispiel das UNHCR hat ein großes Interesse, mit uns mitzufliegen, um eben die Dokumentation zu machen. Und die, wir hoffen auch ein bisschen, dass über die ein politischer Druck stattfindet, dass wir wieder fliegen gelassen werden.
Gut, dann warten Sie sozusagen auf Ihren nächsten Einsatz.
Genau, richtig. Ja.
Und wie oft machen Sie das so, Pi mal Daumen?
Also letztes Jahr war ich, glaube ich, 7 oder 8 Mal auf Malta, jeweils für zwischen ein paar Tage und 2 Wochen, auch eventuell um neue Piloten auszubilden oder eben selber Missionen zu fliegen. Jetzt dieses Jahr war ich das letzte Mal am 17. Mai unten. Das war genau eine Woche, bevor wir die E-Mail bekommen haben, dass wir nicht mehr fliegen dürfen. Und seitdem machen wir quasi keine Planung mehr, sondern warten drauf, wie es weitergeht.
Sagt Manos Radisolo, Pilot der Hilfsorganisation Humanitäre Piloten aus der Schweiz. Er meint, die Rettung der Menschen auf dem Mittelmeer führt nicht dazu, dass sich mehr Menschen auf diese gefährliche Überfahrt begeben, sondern die Menschen flüchten, egal wie wahrscheinlich ihre Rettung ist. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Politik.
Nicht nur das Flugzeug Moonbird darf derzeit nicht starten, sondern auch viele Schiffe privater Hilfsorganisationen machen in letzter Zeit eine Zwangspause. Das größte ist die Aquarius, die nun nach einem Monat wieder in See gestochen ist. Andere Rettungsboote, etwa die Lifeline oder die Sea-Watch, beide Schiffe deutscher Hilfsorganisationen, sitzen in Malta fest und dürfen nicht auslaufen. Hintergrund ist die Annahme der Regierung, je mehr Hilfe kommt, desto mehr Flüchtlinge machen sich auf den Weg. Englische und italienische Forscher kommen in neuesten Studien jedoch zu dem Ergebnis, das stimmt nicht. Erst infolge der immer gefährlicher werdenden Überfahrten und gestiegener Todeszahlen hätten NGOs die Initiative ergriffen und ihre Schiffe ins Mittelmeer geschickt. Steht hier also Aussage gegen Aussage? Was sind eigentlich die rechtlichen Grundlagen für diese Entscheidungen, wie sie zum Beispiel Malta getroffen hat? Über die Gesetze des Meeres habe ich mit der Völkerrechtlerin Nora Markart gesprochen. Sie ist Juniorprofessorin an der Universität Hamburg. Frau Markart, auf Grundlage welchen Rechts dürfen Schiffe denn zum Beispiel maltesische Häfen nicht verlassen? Beziehungsweise andersherum, warum kann zum Beispiel Italien seine Häfen dicht machen?
In Häfen einlaufen darf man grundsätzlich nach internationalem Recht, wenn man da die friedliche Durchfahrt nur nutzen möchte. Jetzt ist es eine Besonderheit, wenn man zum Beispiel Personen an Bord hat, die kein Einreisevisum haben, dann wird es ein bisschen kompliziert. Und da ist es tatsächlich so, dass Staaten die Möglichkeit haben, dann einem Schiff die Einreise zu verweigern, es sei denn, das Schiff befindet sich wirklich in einer Notsituation. Es gibt also ein Nothafenrecht. Dann muss man zumindest mit dem Schiff landen dürfen und diese Notsituation beseitigen. Möglicherweise darf der Staat dann aber trotzdem noch verweigern, dass die Menschen an Bord da ausgeschifft werden.
Aber sind Menschen, die jetzt tagelang auf dem Wasser dahingeschippert sind und unter Umständen auch nichts mehr zu trinken hatten, sind die nicht in Not?
Da könnte man dann tatsächlich das Nothafenrecht gelten, wenn die sich in einer solchen humanitären Notsituation befinden, wenn zum Beispiel an Bord keine Vorräte mehr vorhanden sind. Und dann könnte das Boot zum Beispiel sich erneute Vorräte besorgen. Aber sie brauchen tatsächlich, um die Personen auszuschiffen und dann auch wieder weiterfahren zu können, brauchen sie die Erlaubnis dazu von einem Küstenstaat. Und da liegt einfach der Hase im Pfeffer. Es gibt keine klaren Zuständigkeitsregelungen. Das heißt, die Staaten können sagen, nö, bei mir nicht, versuch's doch mal bei den anderen. Und die anderen sagen dann das Gleiche. Also die Personen in Seenot müssen gerettet werden. Und sie müssen auch irgendwo sicher ausgeschifft werden. Aber kein Staat muss das zwingend auf sich nehmen.
Jetzt gibt es ja derzeit auch einige Fälle, wo sich Seenotretter vor Gericht verantworten müssen. Zum Beispiel der Kapitän des Schiffes Lifeline. Was genau wird ihm denn vorgeworfen? Beziehungsweise welche Bedingungen müssen Hilfsorganisationen denn erfüllen, um nicht in so eine Situation zu geraten?
Das Problem fängt da an, dass diese Schiffe, es sind ja jetzt 3 Schiffe betroffen, die Seefuchs, die Sea-Watch 3 und die Lifeline, sitzen in Malta fest. Und bei allen dreien sagt Malta eben, die sind nicht vernünftig registriert worden. Das heißt, die sind hier ohne Flaggenstaat, Flagge eingelaufen. Und das ist ein Verstoß gegen maltesisches Recht. Was das Ganze jetzt etwas suspekt macht, ist, dass sogar im Fall der Sea-Watch 3, die jetzt also im ganz normalen königlichen Schiffsregister sogar drinsteht und gerade die Klassenprüfung hinter sich hat und bei denen jetzt auch die Niederländer sogar eine Begehung gemacht haben des Schiffs und alles geprüft haben, Sicherheitsstandards und so weiter und so weiter und gesagt haben, alles tipptopp, auch da sagen die Malteser, ach naja, da haben wir jetzt aber trotzdem noch Fragen. Und da liegt schon der Verdacht nahe, dass es Malta mehr um Schikane geht als tatsächlich um Rechtsfragen.
Es gab erst diese Woche wieder eine aktuelle Meldung, dass ein italienisches Schiff gerettete Migranten direkt nach Libyen zurückgebracht hat. Ist das denn rechtlich überhaupt möglich?
Also nach internationalem Seerecht ist es ja so, dass Menschen aus Seenot gerettet werden müssen. Das ist eine ganz alte seerechtliche Regel, die auch in der UN-Seerechtskonvention von 1980 entsprechend festgeschrieben ist. Und dass diese Pflicht trifft sowohl private als auch staatliche Schiffe. Also wenn man ein Schiff in Seenot antrifft, muss die Person retten. Und man muss sie dann irgendwie ausschiffen. Und der Sicherheitsausschuss der Internationalen Seerechtsorganisation, IMO, die haben dafür Standards festgelegt, was man eigentlich mit solchen Personen dann machen muss. Und haben gesagt, also ein sicherer Ort ist jedenfalls ein Ort, wo die grundlegende Versorgung gesichert ist und wo also Leben und Gesundheit nicht in Gefahr sind und von wo eine sichere Weiterreise dann möglich ist.
Und ist so ein Ort an Libyen?
Ganz eindeutig ist Libyen ein solcher Ort nicht. Wenn man auch nur mal einen Menschenrechtsbericht über Libyen liest, wird man sehen, dass dort schwerste Menschenrechtsverletzungen drohen. Wenn jetzt also staatliche Schiffe nach Libyen überführen, da gibt es sogar inzwischen schon eine Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs dazu, weil die Konditionen in Libyen so schrecklich sind, dass das ein Verstoß gegen das Rückschiebungsverbot oder das sogenannte Refoulementverbot in der Europäischen Menschenrechtskonvention ist. Also das ist sowas von rechtswidrig in verschiedenen Hinsichten, dass das ganz eindeutig gegen Völkerrecht verstößt.
Können Sie mir nochmal erklären, also die Kontrolle des Mittelmeerraums, also wenn ich das richtig verstehe, zum einen Teil geht das von Europa aus, einen anderen Teil von Libyen. Wo ist denn da ungefähr die Grenze?
Also das Mittelmeer ist wie auch die anderen internationalen Gewässer eingeteilt in sogenannte Seenotrettungszonen. Und da sind jeweils Küstenstaaten dann für ihre Zone zuständig. Libyen hatte bis vor kurzem keine international anerkannte Seenotrettungszone, die sie patrouilliert haben. Das hat sich vor kurzem geändert. Das ändert aber nichts an der Situation, dass Libyen nach internationalem Seerecht nicht als sicherer Ort angesehen werden kann.
Sagt Nora Markert, Volksrechtlerin an der Universität Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch. Städte in Nordrhein-Westfalen wie Bonn, Köln und Düsseldorf haben übrigens mittlerweile eine Initiative gestartet und in einem Brief an die Bundeskanzlerin Merkel angeboten, Flüchtlinge aus dem Mittelmeer direkt aufzunehmen. Die Begründung des Düsseldorfer Stadtdirektors Burkhard Hintsche.
Es kann nicht sein, dass wir so lange warten, bis die Flüchtlinge im wahrsten Sinne des Wortes im Boot untergegangen sind. Wir dürfen nicht mit dem Leben der Flüchtlinge spielen. Wir müssen jetzt nicht nur ein Zeichen setzen, sondern handeln.
HR Info. Politik.
Niemand will, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Gleichzeitig will sie niemand haben. Zumindest sagen das die europäischen Länder mit Regierungen aus dem rechtskonservativen Lager wie Italien oder Österreich. Sie sehen einen Zusammenhang mit den steigenden Flüchtlingszahlen und der Rettung durch private oder offizielle Schiffe. Oberflächlich betrachtet scheint auch ihre Argumentation plausibel. Fast jeder Flüchtling, der von Libyen aus über das Mittelmeer in Richtung Europa flieht, macht Bekanntschaft mit europäischen Rettern. Die meisten Rettungen finden schon kurz hinter libyschen Hoheitsgewässern statt. Viele Schlepperboote sind so schlecht ausgerüstet, dass sie keine Chance hätten, ohne Hilfe europäisches Festland zu erreichen. Derzeit eskaliert die Situation auf dem Mittelmeer. Allein im Juni sind dort über 600 Flüchtlinge ertrunken. Was die EU dagegen tut bzw. tun will, darüber habe ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Andreas Meyer-Feist gesprochen. Andreas, welche Positionen vertreten die EU-Länder denn in der Frage um Seenotrettung?
Ja, das orientiert sich an der Rechtslage, die ist eindeutig. Menschen in Not müssen von vorbeifahrenden Schiffen aufgenommen werden, wenn damit keine eigene Gefahr verbunden ist. Das ist international seerechtlich geregelt, das ist eine Verpflichtung und die gilt natürlich für jeden. Und gerettet werden müssen natürlich auch Menschen, die in Schlauchbooten in Richtung Italien oder eben wie jetzt vermehrt in Richtung Spanien unterwegs sind.
Aber wer ist denn da eigentlich momentan für zuständig? Also wie ist diese Seenotrettung dann organisiert?
Das ist ein sehr kompliziertes Zusammenspiel vieler Akteure. Da gibt es zum einen die Küstenwachen unterschiedlicher europäischer Staaten. Da sind nicht nur Italien und Malta präsent, sondern auch Schiffe und Flugzeuge aus Deutschland und Großbritannien. In der Regel sind das 6 bis 10 große Kriegsschiffe, Marineboote, die allein zwischen Italien und Libyen unterwegs sind, darunter auch ein deutsches Marineboot. Und dann kommen da noch die Schiffe privater Hilfsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen dazu, die aber in Italien nicht mehr anlegen dürfen. Und nicht zu vergessen die libysche Küstenwache, die in ihren eigenen Hoheitsgewässern operiert, während die anderen Schiffe das nicht in libyschen Gewässern tun dürfen, sondern nur außerhalb in internationalen Gewässern. Und das ist natürlich eine sehr komplizierte Sache, die dann organisiert werden muss.
Und welche Rolle spielt dann Frontex in dem ganzen Konglomerat?
Ja, Frontex ist die Organisation, die das alles kontrolliert und überwacht. Die Zentrale ist in Italien, in Rom. Und diese Schiffe unterschiedlicher Küstenwachen werden von Frontex und einem italienischen General organisiert und kontrolliert. Also er bestimmt, wohin diese Schiffe auslaufen, was sie tun dürfen, was sie lassen. Und das ist die Aufgabe von Frontex. Es ist eine Aufgabe, die vermehrt in Anspruch genommen werden soll, die noch ausgebaut werden soll. Also in den kommenden Monaten will man versuchen, bis zu 10.000 neuer Beamter einzustellen für Frontex, die dann für diese Organisation, für diese Grenzsicherung der Europäischen Union zuständig sein sollen und eben auch für die Grenzsicherung und auch für die Flüchtlingsaufnahme im Mittelmeer.
Es gibt es ja gerade zwei sehr konträre Haltungen in der ganzen Debatte um Seenotrettung. Und zwar einerseits Italien, die ihre Grenzen dicht machen, die sagen, okay, ihr dürft unsere Häfen nicht mehr anlaufen. Auf der anderen Seite Spanien, die versuchen noch eine liberalere, eine humanitärere Politik hier zu fahren. Ist Seenotrettung letztendlich dann Auslegungssache?
Ja, das Problem ist, dass das Ziel der EU-Mission im Mittelmeer eigentlich nicht die Rettung der Menschen ist, sondern etwas anderes. Italien sagt zum Beispiel, das wurde gemacht, um irreguläre Grenzübertritte zu unterbinden, das Geschäft der Schlepper zu zerschlagen. Und Italien sagt auch, diese Mission läuft eben anders als geplant. Sie spielt Schleppern in die Hände und sie führt zu einem sogenannten Pull-Effekt. Also allein dadurch, dass die Schiffe da sind, werden eben die Schlepper dazu animiert, die Menschen in die Schlauchboote zu setzen. Neu ist natürlich, dass Italien, aber auch Malta die Häfen für private Hilfsschiffe geschlossen hat und auch EU-Schiffe eigentlich nicht mehr mit Flüchtlingen an Bord in die Häfen lassen will. Nun muss man sehen, dass 40% der Seenotrettung bisher von privaten Hilfsorganisationen geleistet wurde. Die gibt es also jetzt kaum noch und das hat eben auch zwei Effekte. Einerseits kommt da die libysche Küstenwache ins Spiel, die viel mehr Menschen zurückführt, pro Woche etwa 2.500. Und Spanien ist natürlich jetzt ganz besonders gefordert, denn immer mehr Menschen fahren nach Spanien, gelangen nach Spanien, weil Italien die Hilfe erschwert hat, ist Spanien jetzt das Ausweichziel.
Also das scheint ja dann diese Argumentation, dass offenere Grenzen oder beziehungsweise Häfen auch einen sogenannten Pull-Faktor darstellen, ja zu unterstützen, oder?
Ja, in Spanien spielt das eine Rolle, wenn man sich die Straße von Gibraltar ansieht, nur 14 Kilometer breit. 22.000 Menschen kamen in diesem Jahr hier nach Spanien an, in Italien nur etwa 17.000. Also 40% aller Flüchtlinge landen inzwischen schon in Spanien. Da geht natürlich hier die Debatte los, ob Emmanuel Macron, der französische Präsident, nicht recht hat, der den Helfern auf dem Mittelmeer ja einen schrecklichen Zynismus vorgeworfen hatte. Die würden dazu beitragen, dass die Gewinner der Schlepper größer werden. Diese Debatte gibt es in Spanien natürlich jetzt schon, aber es gibt auch Unterschiede, dass private Helfer zum Beispiel mit Schleppern gemeinsame Sache machen, wie das Italiens Innenminister Salvini behauptet. Das sieht man in Spanien natürlich nicht so.
Jetzt gibt es ja den Vorschlag, von verschiedenen Seiten sogenannte Migrationszentren in Spanien einzurichten. Ist sowas überhaupt rechtlich möglich? Also ist sowas realistisch?
Ja, absolut. Spanien könnte das erste Land sein, das ein solches Asylzentrum bekommt. Wie das genau aussehen könnte, daran wird ja in Brüssel derzeit gearbeitet. Es ist ja auch eine Forderung des letzten EU-Gipfels. Die spanische Regierung schließt das auch nicht aus. Es gibt hier schon Notunterkünfte in der Hafenstadt Algeciras zum Beispiel, aber da gibt es auch kaum noch genügend Platz, schon gar nicht für die etwa 10.000 Menschen, die in den kommenden Monaten hier erwartet werden. Und vor einigen Wochen wurden ja Rettungsschiffe in den Hafen gelassen, die vorher in Italien nicht anlegen durften. Aber es gibt eben doch auch in Spanien die Angst vor Verhältnissen wie in Lampedusa und auch die Überlegung, das ganz anders zu machen, zum Beispiel Rücknahmeabkommen auszuhandeln mit Marokko und anderen nordafrikanischen Staaten. Nichtsdestotrotz, die spanische Regierung ist wohl bereit, ein solches Asylzentrum einzurichten. Es wäre wirklich das erste, das nach dem Modell der EU in Brüssel dann dort aufgebaut werden könnte.
Jetzt gehören ja diese Bilder mit überfüllten Flüchtlingsbooten schon fast zur Normalität. Und aber auch die Debatte darum wird zumindest von der Wortwahl oft sehr brutal geführt. Verliert Europa da seine humanitäre Haltung insgesamt in der Debatte? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, die Frage ist berechtigt und ob das so sein wird, das könnte sich Ende August entscheiden. Bis dahin will die EU ja auf Druck Italiens klären, wohin die Flüchtlinge kommen, die aus dem Mittelmeer geholt werden. Italien will das ja nicht mehr übernehmen. Auch Spanien wünscht sich eine Verteilung auf andere EU-Staaten. Und ob das funktioniert, davon dürfte abhängen, ob die EU-Mission im Mittelmeer überhaupt noch so weitergehen kann wie bisher oder ob sie vielleicht im schlimmsten Fall ganz eingestellt werden muss. Das würde aber bedeuten, dass weder Helfer noch die Küstenwachen etwas für die Menschen tun könnten, dass diese Institutionen ausgebremst werden und dass noch mehr Menschen ertrinken. Bisher waren es schon etwa 1500 in diesem Jahr. Viel hängt aber natürlich auch davon ab, ob dann überhaupt noch Boote ablegen, wenn auf der anderen Seite auch die libysche Küstenwache aufrüstet, um die Menschen nach Nordafrika zurückzubringen. Vielleicht ist das auch kein attraktives Geschäft mehr für die Schlepper, sagt jedenfalls die italienische Regierung. Ganz klar ist, wenn es zu keiner Lösung der Verteilung der Flüchtlinge kommt, dann dürfte das Sterben im Mittelmeer weitergehen.
Das waren Informationen und Einschätzungen unseres Korrespondenten in Brüssel, Andreas Meyer-Feist. Vielen Dank für das Gespräch. Es wird weiterhin eine große Herausforderung für die EU bleiben, Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer zu retten. Die Zusammenhänge zwischen Flucht und Rettung sind kompliziert. Worüber kein Zweifel besteht, der Einsatz der Seenotretter rettet Menschen das Leben. Das war die Sendung Politik. Wenn Sie diese nachhören wollen oder auch andere Politiksendungen, finden Sie diese auf der Homepage von HR Info unter der Rubrik Podcast Politik. Ich bin Anne Bayer.